Worüber predigt man im Jahresanfang? Ich denke, ich bin ein gutes Team mit Priska zusammen. Na? Ich habe Priska das überlassen, zur Jahreslosung was zu sagen. Ich denke, das ist der rote Faden, das ist gut. Und ich habe schon vor Weihnachten, schreibt die Monik, worüber predigst du am 7. Januar? Ich sage, okay, gute Frage. Na? Und habe ich angefangen, so im Dezember zu beten. Und was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist so ein Thema, der unveränderliche Gott und unsere guten, netten Vorsätze. Ich weiß nicht, ob ihr euch Vorsätze vorgenommen habt. Ich habe mir nur zwei vorgenommen. Weniger Schoki, außer Schweizer Schoki. Ist ja ein guter Schoki. Und mehr Sportner. Und da bin ich ja nicht ganz allein. Ich habe so ein bisschen geguckt, was sich so Menschen vorgenommen haben. Umfrage. Das sind zum Teil unterschiedlich, wer die Umfrage macht. Aber es ist viel Gemeinsamkeiten. Mehr Zeit für Familie, Freundeskreis. 65%. Das ist interessant. Man spürt irgendwie, dass Menschen wieder offener, hungriger werden für Beziehungen, Familie. Das hat sich ein bisschen verändert, zu dem es vor ein, zwei Jahren noch war. Da war das vielleicht ein zweiter, dritter Platz. Zweiter Platz, Stress vermeiden und abbauen. Ü60 ist das nicht mehr so aktuell für uns. Ne? Weiß ich nicht, oder? Mehr bewegen, Sport. Habe ich bei mir 8% der Bevölkerung hat sich solche Vorsätze gemacht und 60% schafften es im Vorjahr ihre Vorsätze länger als 3 Monate durchzuhalten. Okay, deshalb ist mein Thema heute nicht, ihr Lieben, macht euch viele gute Vorsätze und nach 3 Monaten werdet ihr müde, sondern wir schauen zuerst auf den unveränderlichen Fels, auf den, der sagt, ich bin treu, ich bin unveränderlich, ich bin Alpha und Omega. Ich habe das erste Wort, und mit dem ersten Wort, was Gott gesagt hat, hat er gesagt, es werde Licht, es werde das ganze Universum. Oh, so wunderbar ist unser Gott. Und er hat auch das letzte Wort. Das letzte Wort in unserem Leben, in jedem einzelnen Leben. Der Tag kommt, ich habe das schon mal erzählt, na, wir hatten in unserer Gemeinde in Braschow jemanden, der schwarzen Hautkrebs hatte. Und ich sage, oh Gott, das sieht nicht gut aus. Sagt er, es ist noch kein Mensch an Krebs gestorben. Ich werde dann sterben, wenn Gott mich heimholt. Und da hat er 15 Jahre gelebt. So, Gott ist Alpha, er hat das erste Wort und Gott ist Omega, er hat das letzte Wort und Gott ist so vertrauenswürdig. Er ist ein Gott der Treue, der auch dann, wenn wir untreu sind, er wird nicht aufgeben, nicht müde werden. So, auf dem Hintergrund von dem Charakter und dem Wesen dieses wunderbaren Gottes ist mein erster Punkt in der ersten Folie, bitte. So, unser Umfeld. Wir leben ja nicht, keiner von uns ist eine Insel, die isoliert lebt von allem, sondern wir haben alle ein Umfeld, in dem wir leben. Und das erste, wichtigste Umfeld sind Beziehungen. Und wenn wir jetzt in dieses Jahr hineinschauen, sind Beziehungen für uns wichtig, wie wir auch bei der Umfrage gehört haben. Ne? Beziehungen können für manche heißen, oh je, stressig, mehr Arbeit mit Familie, Kinder, Kindeskinder und so weiter. Oder es kann heißen, wow, ich bin dankbar, dass ich Beziehungen habe. Oder es kann für manche heißen, Beziehungsstress in der Ehe. Ehen funktionieren ja nicht von alleine. Deshalb haben wir hier in der Gemeinde auch dieses Seminar, was auf das Priska vorhin hingewiesen hat, weil wir überzeugt sind, Ehen sind wichtig. Familien ist wichtig. Wir wollen Zeit in Ehen, Familien investieren. Aber für manche kann das Thema Beziehungen heißen, ich bin alleine. Damit muss man auch zurechtkommen. Und ich bin alleine und keiner weiß es. Auch das ist, kann sehr schwierig sein. Oder ich hatte mal Beziehungen und die sind auseinandergegangen. Das ist ein Thema, Beziehungen, das uns alle wichtig ist. Ne? Keiner kann sagen, das betrifft mich nicht. Dann habe ich eine Beziehung zu mir selber und ich bin eine Insel. Und auch mit der Insel muss ich irgendwo zurechtkommen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir über das ganze Thema Beziehungen, egal wo wir sind, Gottes Größe, Gottes Treue, Gottes Güte sehen. Ein zweiter Bereich, über den ich mir so Gedanken gemacht habe, ist gesundheitliche Energie. Wir werden ja alle nicht jünger. Und in der Altersstufe, wo viele von uns sind, 60 plus, merken wir, dass manchmal die Kräfte ein bisschen nachlassen. Kennt ihr das auch? Dinge gehen langsamer und man braucht ein bisschen mehr Kraft für diesen anderen. Aber es muss ja nicht unbedingt negativ sein. Wichtig ist, dass man die richtige Haltung dazu hat und weiß, jedes Alter hat seine wichtigen Zeiten, jedes Alter hat seine Segenslinien. Langsamer zu sein, ist ja nicht weniger gesegnet sein. Langsamer zu sein, heißt ja nicht weniger wichtig zu sein. Langsamer zu sein, weniger Kraft zu haben, physisch, heißt ja nicht weniger beitragen zu können. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, in jeder Lebensphase hat Gott seine Ressourcen für uns, hat Gott Bedeutung für uns. Und wenn wir über das neue Jahr hineinschauen, 2024, sehen wir, Beziehungen sind wichtig, Gesundheit und Energie sind wichtig. Wie gehen wir mit der Kraft um für den Alltag? Für manche mag es auch heißen, ich schaffe es nicht mehr alleine. Wer pflegt mich? Wer hilft mir? All diese Dinge, die sind Herausforderungen in jeder Altersstufe und vor allem 60 plus mit den eigenen Herausforderungen. Und über all diesen Dingen steht die Überschrift von Gottes Treue, Gottes Güte. Ein dritter Bereich, den ich mir Gedanken gemacht habe, materielle Situation. Komme ich mit dem zurecht, was ich habe? Wir leben in der Schweiz, vielleicht in dem wohlhabendsten in Europa wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es für manche die Frage, komme ich zurecht mit dem, was ich habe? Und für manche ist es vielleicht auch die Frage, ich bin jetzt nicht mehr jung, ich habe abgegeben, habe ich richtig verwaltet, habe ich es richtig eingesetzt, habe ich richtig abgegeben? Das sind alles wichtige Fragen und über all diesen Bereichen im Leben steht, Gott sagt, ich will dir helfen, ich bin der treue Gott, ich bin der weise Gott. Ein vierter Bereich noch, das größte Umfeld, das uns alle auch betrifft, mindestens indirekt. Wie geht es weiter mit Kriegen, Kriegsgeschrei? Da war mal einer vor 2000 Jahren, sein Name war Jesus, der gesagt hat, es werden Zeiten kommen, da wird es immer mehr Kriege und Kriegsgeschrei geben. Und jetzt kann man sagen, war schon immer in der Geschichte so. Ja, Frage ist, wie die Entwicklung jetzt so weitergeht. Ne? Der größere Umfeld, was passiert in Israel der nächsten Jahre? Die Bibel hat gewisse Aussagen dazu, wo Theologen unterschiedlich interpretieren. Aber auf jeden Fall ist das eine, glaube ich, klar für alle. Gott hat zu Abraham vor 4000 Jahren gesagt ungefähr, Abraham, ich schwöre dir, und ich kann nur bei mir selber schwören, weil es keinen höheren Schwur gibt, dieses Land wird dir gehören. In diesem Land werden deine Kinder wohnen. Und Gott steht zu seinem Wort. Damit ist nicht alles gerechtfertigt, was die israelische Regierung heute macht. Das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir als Christen müssen verstehen, wir als Jesus-Nachfolger, da hat Gott einen Ölbaum gepflanzt. Dieser Ölbaum ist das Volk Gottes Israel. Und wir sind nicht der neue Ölbaum, sondern wir sind hineingepropft in den alten, ursprünglichen Ölbaum, der Gott gehört, der Gottes Eigentum ist. Und deshalb, glaube ich, hat dieser vierte Punkt auch das größere Umfeld, in dem wir leben, was damit zu tun, dass wir Israel segnen. Und ich wiederhole das nochmal, segnen heißt nicht alles gutheißen, aber segnen heißt aussprechen, Gott hat einen Plan für sein Volk und für dieses Land. Und in einer Zeit, es war interessant, wir haben eine Kleingruppe angefangen, Sibylle und ich, mit ein paar Christen, aber mehr Nicht-Christen. Und diese Menschen, die bisher Jesus noch nicht kannten, die sind gerade dabei, ihn kennenzulernen, die sind politisch sehr weit links, also eher so anti-israelisch, Besetzungs- und so weiter. Die fangen plötzlich an zu sagen, was passiert eigentlich hier weltweit? Dieser Antisemitismus, der ist nicht mehr nachzuvollziehen. Diese Art der Medienverbreitung. Und dann sagt eine Person, sagt, dieser Antisemitismus ist grausam, überraschend und stark. Und dann sagt sie, das ist noch nicht Jesusgläubig. Ich glaube, das Nächste, was passieren wird, ist, dass es gegen die Jesus-Nachfolger geht. Sag ich, wow, du mit deinem linken Mindset, erstaunlich, ne? Und ich denke, es gibt immer mehr Leute, die spüren, dass gerade etwas in Bewegung ist, weil wir nicht einfach sagen können, ja, wir sind in einem neutralen Land hier. Das geht weltweit, ne? Und auch die Neutralität hier in der Schweiz bei uns ist jo, auch nicht für ewig gepachtet. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Und deshalb ist es wichtig, dass so über dem Ganzen was passiert, ne? Dass wir sagen, wir segnen Israel, wir segnen unsere Regierung in der Schweiz. egal welche politische Farbe wir haben oder Sie haben, wir segnen die Regierung, die Gott uns gegeben hat, dass sie weise Entscheidungen fällen. Entscheidungen, ich bete oft so für Deutschland, aber das kann man auch für die Schweiz beten. Wir segnen die Regierung, dass sie Entscheidungen fällen, dass durch die Entscheidungen die Toren der Nation geöffnet werden für Gottes Werte, für Reich Gottes und nicht andersrum. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir diesen größeren Kontext sehen. So, das war der erste Punkt. Das ist das Umfeld, in dem wir leben. Wir leben in Beziehungen, die wichtig sind, von denen wir Gottes Segen erwarten. Wir leben in einer Hülle, die ein Expiry Date hat. Auch wenn wir 100 Jahre alt werden, irgendwann wird es, auch ein Henry Kissinger ist keine 110 Jahre alt geworden. Ne? Irgendwann läuft die Uhr ab. Aber das ist gut, weil dann gehen wir an einen Platz, der besser ist. Halleluja. Und wir lernen in jeder Lebensphase mit Gesundheit, Energie zurechtzukommen. Wir haben eine materielle Situation, für die wir dankbar sein können und verantwortlich sind. Und wir haben ein größeres Umfeld, auf das wir Einfluss nehmen können, indem wir für Regierung beten, indem wir für Israel beten, indem wir einfach mit offenen Augen und Herzen vor Gott stehen und sagen, Gott segne, Gott lass dein Willen geschehen, der gut ist. Zweiter Punkt. Es geht um das Herz Gottes. Ne? Wenn wir in dieses Jahr, das vor uns liegt, 2024 hineinschauen und dann mit dieser Jahreslosung, die wir vorhin präsentiert bekommen haben von Priska, alles, was er tut, tut er Liebe. Woher nehmen wir die Liebe? Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir im Herzen Gottes Ruhe finden. Dass wir im Herzen Gottes zu Hause sind. Und ich habe mir jetzt zwei Bibelstellen rausgesucht hier, die mir in den Sinn kamen. Ich habe überlegt, welche Aussagen der Bibel, da gibt es ja viele, ne, beschreiben eigentlich auf eine wunderbare, persönliche, spürbare Art und Weise das Herz Gottes. Klagelied 3, in einer geschichtlichen Situation, wo sehr viel zerstört war, wo die Leute hätten sagen können, oh, das ist ja alles so schlimm, das ist ja alles so kaputt und so viel, so negativ. In dieser Zeit sagt Gott durch den Propheten Jeremia, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals mehr auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Ihr kennt sicher das Lied aus den 70er Jahren, die Güte des Herrn, ne? Ich kann mich noch erinnern, dass dieses Lied ganz neu war in Deutschland. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Und wir schauen jetzt ein bisschen diese beiden Bibelstellen an, weil das hier geht es um das Herz Gottes. Und ich möchte euch mitnehmen, dass wir im Lauf dieses Jahres, wo wir von der Liebe reden, Liebe leben wollen, immer wieder dorthin nach Hause kommen, im Herzen Gottes zu ruhen, aus dem Herzen Gottes Kraft zu schöpfen. Frieden, Sicherheit, Geborgenheit. Ich sage euch, es gibt keinen besseren Platz, als im Herzen Gottes zu Hause zu sein und von dort aus handlungsfähig, liebesfähig zu sein. Glaubt ihr das auch? So, eine kleine Einladung, eine kleine Reise mitzumachen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Nächste Folie bitte. Wie kann man Güte beschreiben? Die einfachste Definition von Güte ist gut sein. In anderen Worten, das Gutsein Gottes hört niemals auf. Ja, das, vielleicht sagst du, ja, ich habe aber von meinem Vater erfahren, wenn ich irgendwas schief gemacht habe, dann gab es ein Donnerwetter. Wenn ich schlechte Schulnoten nach Hause gebracht habe, gab es Strafe. Das Gutsein Gottes hat kein Ende. Das heißt nicht, dass Gott alles gut heißt, was wir machen. Gott ist nicht der billige Jakob, der sagt, ja, schon recht, sondern Gott ist so gut, dass wir, auch wenn wir ganz, ganz weit von ihm wegrennen, auch wenn wir in Schuld und Sünde reinrutschen, Gottes Gutsein hört nicht auf. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Und wir können jeden Morgen, jeden Tag wieder neu zu ihm zurückkommen. Gutsein heißt nicht Gottes Toleranz, sondern Gutsein heißt, auch wenn ich, ob ich will oder nicht, das absichtlich, unabsichtlich falsche Wege gehe, Gott sagt, meine Arme sind offen. Und deshalb gibt es keinen besseren Platz, als zu sagen, oh Gott, was habe ich wieder vermisst gemacht? Oh, bitte vergib mir. Ich habe dich ignoriert einen Tag lang. Ich habe nach meinen eigenen Wünschen gelebt. Ich habe mehr den Lügen des Feindes gehört als dir. Oh, Vater, ich komme zurück in deine Arme. Und es ist mir so wichtig, dass wir diese Aussage über das Herz Gottes richtig stark mitnehmen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Lassen das mal gemeinsam einfach bekennen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Nochmal.
Die Güte des Herrn hat kein Ende.
Glauben wir das? Das ist wunderbar. Und ich vergesse es manchmal. Und dann kommen Gedanken des Zweifels. Nicht Zweifel, dass Gott existiert, aber Zweifel, ist Gott zufrieden mit mir oder irgendwas. Ne? Und wenn ich dann solche Sätze aus der Bibel bekenne mit meinem Mund, im Herzen glaube, dann verändert sich da was. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Gottes Gutsein hört nicht auf. Wir können Gott nicht schlecht machen. Gott ist gut, ob wir wollen oder nicht. Gott ist gut, Gott ist gut. Krieg in Gaza, Gott ist gut, Gott ist gut. Manche Dinge verstehen wir schlecht. Wir müssen nicht alles verstehen. Versteht ihr? Unsere Aufgabe ist nicht alles zu verstehen. Unsere Aufgabe ist Offenbarung über Gott aus seinem Wort. Und das Wort Gottes ist offenbart. In der Zeit von Jeremia, bei viel Chaos und viel Ruinen und Scherben, Gottes Gutsein hat kein Ende. Gott ist gut und das Scherben macht ihr Gutes. Und ich höre immer wieder mal Zeugnisse, wie sich auch Hamas-Terroristen bekehren, wie sich in Gaza Flüchtlinge bekehren. Kürzlich waren es ein paar hundert, die in einer Nacht Offenbarung von Jesus bekommen haben. Lass uns für diese Leute beten. Wir haben am Ende nachher Gebetszeit. Lass uns für solche Leute beten, weil die stehen wirklich ganz zerrissen. Sie sind keine Moslems, sie sind nicht mehr anerkannt von den anderen Leuten aus Gaza. Aber Gott handelt. Gottes Gutsein hört niemals auf. Und die zweite Aussage hier dann, ich gehe noch kurz, ich habe hier noch was auf meinem Zettel. Gottes Gutsein hört nicht auf, aber wir können die Erlebbarkeit von Gottes Gutsein begrenzen durch, ich nenne es mal, durch Unglaube, nämlich praktisch Gottes Gutsein abhängig mache von meiner Geistlichkeit, von meiner Moral, von meiner Ethik. Nee, der ist davon nicht abhängig. Gott ist gut, Punkt. Gott bleibt gut, Punkt. Gottes Gutsein hat kein Ende, Punkt. Ich kann mein Erlebnis des Gutsein Gottes reduzieren durch Unglaube, indem ich die Lüge des Feindes glaube, indem ich mehr auf mich schaue als auf Gottes Wort oder durch Stolz. Stolz ist eine Art, wo ich sage, ja Gott, du bist schon gut, aber ich bin nicht gut genug, um deine Liebe und Güte zu empfangen. Stolz. Ja, lass uns all diese Widerstände und Hindernisse ablegen, auch diese, Stolz ist auch ein Hindernis, ablegen. Wir werden nicht so gut sein, wir müssen Gottes Gutsein nicht verdienen. So, das zweite Aussage, sein Erbarmen hört niemals auf. Erbarmen ist, dass wir das nicht bekommen, was wir verdient hätten. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Gott erzieht seine Kinder mit Strenge, damit wir lernen, seine Wege zu gehen. Aber die Strafe, die wir verdient haben, ihr Lieben, die liegt auf Jesus. Das ist das Erbarmen Gottes. Und sein Erbarmen hört niemals auf. Es hört auch nicht auf für die sündigen Menschen, wenn sie zu Jesus kommen, in die Arme des Vaters, dann sagt Gott, die Strafe ist schon bezahlt. Du musst nicht bezahlen. Oh, ist das gute Nachricht. Freut euch darüber. Vielleicht wisst ihr das ja schon alle und sagt, ja, ich bin ja so ein guter Mensch, ich brauche kein Erbarmen. Ich brauche immer wieder Erbarmen, ne? Dass ich weiß, okay, Dinge, die nicht perfekt sind, die vielleicht nicht so sind, wie Gott sie will, Gott sagt, ich vergebe dir, wenn ich zu ihm komme. Und dann, es ist jeden Morgen neu und ich habe das so interpretiert für mich, wir müssen das nicht auf den Morgen reduzieren. Ne? Ich muss jetzt nicht warten bis morgen früh, bis ich wieder zu Gott kommen kann. Es ist jeden Morgen neu heiß. Die Tür ist immer offen zu unserem himmlischen Vater. Das ist so wunderbare Nachricht. Ne? Wir können wirklich jederzeit zu Gott umkehren. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Nürnberger Kriegsgericht, wo ungefähr zwischen 30 und 40 Nazis zum Tode verurteilt waren. Und dann hatten sie die Möglichkeit, sich nochmal auszusprechen vor einem amerikanischen Seelsorger, Pastor, da war ein oder zwei Pastoren dort, wurde nachher auch dokumentiert. Und ich weiß jetzt keine Zahl mehr, aber von diesen 30, 40 waren es bestimmt 10 oder 15 Nazis, Verbrecher, üble Leute, die in diesen Stunden vor der Hinrichtung das Erbarmen Gottes gefunden haben, die gesagt haben, Jesus, ich erkenne, dass ich ein Verbrecher bin. Ich erkenne, dass ich den Tod verdient hätte. Aber ich glaube auch, dass dein Erbarmen bewirkt hat, dass die Strafe, die ich verdient hätte, auf Jesus ist. Und sie sind im Frieden versöhnt mit Gott gestorben. Ich finde es beeindruckend. Damit stehe ich nicht hier als Deutscher und sage, das ist gerechtfertigt, was die Nazis getan haben. Das ist nicht meine Botschaft. Ne? Meine Botschaft ist, Gottes Gnade, Erbarmen ist so groß, dass es auch für die schlimmsten Schuldner und Sünder gibt. Das heißt nicht, dass sie nicht eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen, aber sie gehen trotz aller Verbrechen, für das sie Konsequenzen gespürt haben und spüren werden, sind sie ohne Gericht in Frieden mit Gott in der Ewigkeit bei ihm. Aber da gab es einige, ich kann mich noch erinnern, in dem Bericht, den ich gelesen habe, Hermann Göring und solche Leute, die gesagt haben, ich brauche das nicht. Und sie gingen mit wehender Fahne in die Hölle. Das kann jeder selber entscheiden, ne? Ich habe kürzlich einen Prediger gehört, fand ich interessant. Er hat gesagt, kein Mensch geht in die Hölle wegen seiner Sünde, sondern das Sündeproblem ist gelöst. Die Strafe liegt auf ihm. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Die Frage ist, glauben wir es oder glauben wir es nicht? Wir gehen in die Hölle wegen Unglaube, weil wir nicht daran glauben, dass Gottes Erbarmen auf Jesus uns hilft, dass Jesus die Strafe bezahlt hat. Menschen kommen nicht in die Hölle, weil sie Sünder sind. Wir alle haben gesündigt. Ne? Sie kommen in die Hölle wegen Unglaube und wir kommen in den Himmel wegen unseres Glaubens. Seid ihr dabei? So, lasst uns helfen, ne? Dass unser Herz immer mehr von der Glaube durchdrungen wird und wir anderen Menschen helfen, dass sie das glauben können. Okay? Dann jeden Morgen neu. Gott ist dann der zweite Vers im Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Und das kann man sich so vorstellen. Gnade und Erbarmen wirkt zusammen. Gott macht einen Tausch mit uns. Er schaut dich an und sagt, Hans, das, was Jesus gewirkt hat, Jesus hat nicht einmal gesündigt, das rechne ich dir an. Hans, du bist ohne Sünde. Christine, du bist ohne Sünde. Beate, ohne Sünde. Weil Jesus ohne Sünde gelebt hat. Glaube heißt, dass durch die Gnade gehört uns, das, was Jesus getan hat, gerecht gelebt, gehorsam gelebt. Das sagt Gott, ich habe hier eine Liste und ich sehe, dass Daniel und Beate gerecht sind, weil Jesus gerecht gelebt hat. Und die Strafe liegt auf Jesus. Er sieht auch, was wir gemacht haben. Er sieht, was Sibyl und Hermann gemacht haben, was nicht gut war. Bei Christoph weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich wenig, aber er sieht es auch. Können wir zu Hause aushandeln. Er sieht es auch und sagt, das hat Jesus aber schon bezahlt. Ich schaue dich nicht als Sünder an, sondern ich schaue dich an über den Tausch des Kreuzes. Das Kreuz ist ein vollkommener, fantastischer Tausch, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Der Tausch vom Kreuz wird nicht rückgängig gemacht durch unser Versagen, durch unsere Sünde. Schlüssel ist Glaube. Ich glaube, dass ich die Schuld verdient, dass ich das Gericht verdient hätte. Ich glaube das. Aber ich glaube, dass die Strafe auf Jesus liegt und ich frei bin. Und alle meine Schuld ist bezahlt. Ich bin frei, mir ist vergeben. Und deshalb können wir uns freuen. Deshalb können wir vor Gott stehen und sagen, danke Gott. Gute Nachricht. Die Bibel nennt das Evangelium. Halleluja. Wenn ihr ein besseres Evangelium habt, dann sagt es mir. Ich glaube an kein besseres und kein anderes. Okay, so groß ist unser Gott. Und das, was wir verdient hätten, Gericht, hat Jesus auf sich genommen, kriegen wir nicht. Was wir nicht verdient hätten, Gerechtigkeit und Gnade, gibt er uns. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Was machen wir damit? Es ist eine Dynamik des Segens. Ihr Lieben, 2024, das Jahr, das schon 7 Tage alt ist. Ich möchte, dass es für uns im Grützpunkt ein Jahr wird, wo die Dynamik des Segens sich immer mehr ausbreitet. Die Grundlage dafür ist geschichtlich auch hier wieder, wir haben vorhin schon Abraham, 4000 Jahre ungefähr alt, da sagt Gott, Abraham, du bist mein Freund, ich werde dich segnen und weil du gesegnet bist, kannst du zum Segen sein für andere. Du kannst kein Segen sein durch deine gute Leistung, durch deinen guten Lebensstil. Hat er genug Fehler gemacht, der Abraham. Ne? Aber er sagt zu ihm, hey, ich habe mich entschieden, dich zu segnen. Ich habe dich erwählt. Ich habe mich entschieden, dein Freund zu sein. Ich bin der Initiator dieser Freundschaft. Und ich werde treu sein, auch wenn du nach Ägypten gehst und lügst. Auch wenn du nicht warten kannst, bis Isaac geboren wird und Ismael zeugst. Ich bin treu. Ich habe dich erwählt. Und ich werde zu dir stehen. Und ich werde auch im Jahr 2024 zu deinen Nachkommen stehen, weil ich der treue Gott des Bundes bin. Und das ist die Grundlage des Segens, weil Gottes Herz ist voller Erbarmen. Gottes Herz ist voller Freude. Gottes Herz ist voller Liebe. Und deshalb wollen wir im Herzen Gottes zu Hause sein, im Gottes Herzen ruhen und diese Dinge empfangen, die der Vater für uns hat. Das ist die Grundlage. Ich will dich segnen und dann wirst du zum Segen sein. Ich will dich segnen. Ich will segnen, dich segnen. Deshalb segnen wir Israel und verfluchen, die dich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Warum sind wir heute gesegnet? Weil Gott Abraham gesegnet hat. Und wir sind in diesen wunderbaren Ölbaum reingepflopft. Wir waren nicht selber so clever eines Tages, jetzt glaube ich an Jesus, sondern wir sind so begnadet, dass der Segenstrom, der vor 4000 Jahren angefangen hat, hier in diese Gegend reinströmen kann. Und jetzt ist natürlich so wichtig für uns, wie kann dieser Segenstrom im nächsten Jahr, in diesem Jahr weiterfließen? Erste Frage, wollen wir das? Ich will jetzt keine Hand sagen, aber wir müssen die Frage bewusst beantworten, weil Gott zwingt uns nicht, gesegnet zu werden und Gott zwingt uns nicht, Segen weiterfließen zu lassen. Das ist eine Absicht, eine intentionale, eine beabsichtigte Kooperation mit dem Herzen Gottes. Deshalb habe ich auch mit dem Herzen Gottes angefangen. Segen zu empfangen, das ist eigentlich, kann man in die nächste Folie gehen, gesegnet sein, Abraham, ich segne dich, du bist gesegnet, im Wohlwollen Gottes zu Hause sein. Bist du im Wohlwollen Gottes zu Hause oder bist du zu Hause im Messen, ob du genug getan hast, ob du gut genug bist, ob du genug geleistet hast, ist die falsche Rechnung. Zu Hause zu sein im Wohlwollen Gottes, danke Jesus, dass dieser Tausch am Kreuz möglich war. Und der Schlüssel dafür ist Dankbarkeit. Ich merke das in meinem Leben, wenn ich undankbar bin, passiert was. Dann kriege ich eine kritische Brille. Mir gegenüber, auch Menschen gegenüber. Habt ihr das auch schon mal erlebt oder geht es nur mir so? Und Dankbarkeit, sagt Psalm 50, ist der Weg, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist eine Autobahn, auf dem ich den Weg öffne, damit noch mehr Segnungen kommen. Deshalb ist das Herz Gottes zu kennen, aus Offenbarung, aus dem Wort, so ist Gott, und dann mit Dankbarkeit zu reagieren, ist der erste Schritt, um im Herzen Gottes zu sein. Im Wohlwollen Gottes zu Hause zu sein. Ich glaube, wir haben hier in der Schweiz und auch in Deutschland, Europa so viel Grund, so dankbar zu sein für den Frieden, den wir haben, für die Versorgung, die wir haben, für die politische Stabilität, die wir haben, für die Möglichkeit, das Evangelium frei zu verkündigen. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Wir haben Freunde, wir haben Menschen, aber keine haben. Wir können Gott danken, dass er uns Wege zeigt, dass wir zur Beziehung kommen. Lass uns 2024 ein Jahr der Dankbarkeit sein, denn da fließt der Segen weiter, im Wohlwollen Gottes zu Hause zu sein. Wir sind dankbar. Kinder sind ein Segen des Herrn. Ich denke, viele von uns haben Kinder. Und unsere Kinder haben uns erzählt, wir haben 3 Kinder. Und 3 von 3 haben uns erzählt, wir kriegen im Sommer Kinder. Also innerhalb 2 Monate im Sommer nochmal 3 Enkel dazu. Das spüren wir auch, das ist ein Segen, manchmal Arbeit. Wir kennen das, wir haben vorhin darüber gesprochen. Ne? Aber es ist ein Segen. Ne? Es ist Dankbarkeit, dass Gott einfach uns das alles ermöglicht, ne? Uns schenkt. Wir haben bei uns in der Nachbarschaft eine Frau, die ist ein paar Jahre älter als ich, Anfang Mitte 70. Und wir gehen oft in ihrem Haus vorbei, wohnt 200 Meter weg von uns. Und wir gucken ihren Garten an, sie hat einen großen Garten. Und dann sage ich zu Sibylle, das ist der gesegnetste Garten, den ich in ganz Efren kenne. So gepflegt, als ob alles richtig gut wächst. Ne? Erstaunlich. Und wir kennen die Frau ein bisschen, wir haben eine gute Beziehung mit ihr. Und dann sage ich, Ruth, das ist der schönste, gesegnetste Garten in ganz Efringen. Die Frau hat eine ganz kleine Rente, ne? Lebt nicht aus dem großen Überfluss, aber die hat diesen Lebensstil, im Fluss des Segens zu leben. Sie gibt Gott den ersten Platz im Leben. Sie betet ihn an, sie ist im Wort zu Hause und sie gibt weiter. Sie gibt an Flüchtlinge, sie gibt an arme Leute. Und das ist so, weil sie gibt, sagt Gott, oh, du hast leere Hände, ich gebe dir, ich gebe dir, ich gebe dir. So, manchmal klingelt sie auch bei uns im Haus und sagt, hey, ich habe hier Brot, braucht ihr Brot? Und woher hat sie das Brot? Da gibt es eine Bäckerei, die sagt, Mittwochnachmittag haben wir Brot übrig, nimm du das. Und sie führt aus das Dorf und verteilt das Brot. Sie gibt es armen Leuten, gibt es Flüchtlingen und manchmal hat sie auch noch was für uns, kommt vorbei. Und so, dann sehen wir in ihrem Hof, dann hat sie so frei gemacht, da stehen Möbel rum. Da sagt sie, jemand hat mir einen Schrank gebracht und nach zwei Tagen ist der Schrank weg, weil jemand abholt. Das sind Kleider. Ja, jemand hat Kleider gebracht. Am nächsten Tag sind sie, die Guten, weg, weil sie hat das Herz, wo sie sagt, ich lasse den Segen fließen. Und ihr Lieben, wenn wir den Segen fließen lassen, wir werden ganz neu von Gott empfangen, was wir brauchen. Wir werden empfangen, um weitergeben zu können. Wisst ihr, das ist Gottes Herzschlag. Die ganze Geschichte dreht sich nicht um Krieg und Chaos. Die Geschichte dreht sich darum, dass Gott gesagt hat, ich will segnen. So ist mein Herz, meine Gnade, meine Güte. Es soll bekannt werden, soll groß werden. Ich will bekannt werden als der Gott des Segens, als der Gott der Güte, als der Gott des Erbarmens. So will er bekannt werden. Und der Teufel hasst es. Deshalb gibt es Krieg. Deshalb gibt es Lügen über Gott. Falsche Gottesbilder durch diese ganzen Dinge. Und deshalb lass uns in diesem Jahr 2024 am Herzen Gottes zur Ruhe kommen, im Wohlwollen Gottes gewurzelt und gegründet sein. Gott ist gut. Sein Erbarmen hört nicht auf. Er ist gütig, gnädig, freundlich. Dort sind wir zu Hause. Und weil wir das haben, wollen wir es weiterfließen lassen. Ist das eine gute Jahresperspektive? Und lass uns da einfach einander ermutigen, einander stärken, einander helfen, dass es passiert. Und zum Abschluss jetzt, und das ist dann schon die Einladung zum Abendmahl, noch einen ganz praktischen Vers, wie wir das machen können. Gott gab uns also, fangt wieder mit Abraham an, ne? Gott gab uns also sowohl eine Zusage als auch einen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Gott hat mit einem Eid geschworen. Ne? Man schwört bei irgendetwas. Aber Gott sagt, ich habe nichts Höheres. Auf was soll ich schwören? Ich schwöre bei mir selber. Und der unveränderliche Gott schwört bei sich selber und sagt, Abraham, du wirst das Land haben. Er sagt, wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung erreichen. Für uns das Ziel, Segensträger zu sein. Dieses Ziel werden wir erreichen. Und die Zuversicht, dass Gott mit uns ist und für uns ist, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Deine Seele wird nicht mit Wogen hin und her geschmissen werden, sondern deine Seele hat einen Anker. Frage, was machst du mit dem Anker? Der Anker, den nehmen wir. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Dort ist Jesus uns bereits vorausgegangen. Er ist unser ewiger Hohepriester. Wow! Das nehmen wir mit als Verankerung für dieses Jahr. Zu Hause zu sein bei dem Wohlwollen Gottes. Wir haben einen Anker. Und diesen Anker sagen wir, Gott, Die Zeiten sind turbulent. Gott, in meinem Leben gibt es Dinge, die sind ja nicht perfekt. Gott, der Einzige, der perfekt ist, bist du. Und ich nehme jetzt diesen Anker und ich werfe ihn hinein in das Heiligtum, das heißt in die Gegenwart Gottes. Ich werfe ihn hinein in den Platz, wo Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und sagt, ich habe alle Autorität, ich bestimme das Weltgeschehen, kein Haar fällt von dir, ohne dass ich es nicht weiß und sehe, auf mich kannst du dich verlassen. Nimm diesen Anker, deine Hoffnung und schmeiß ihn dort hinein. Und da ist Jesus als Hohepriester und sagt, ich bete für dich, ich trete für dich ein. Oh Gott, ich habe aber heute nicht gebetet. Schon bevor du die Augen aufgemacht hast, sagt Jesus, habe ich für dich gebetet. Und auch wenn du müde bist, ich höre nicht auf, für dich zu beten. Und deshalb nehmen wir diesen Anker und werfen ihn dort hinein und sagen, das ist unser Ziel, Segensträger zu sein, im Wohlwollen Gottes zu Hause gegründet zu sein. Und dann wird das Segen durch uns weiterfließen. Ist das eine gute Perspektive? Kann ich es kurz aufdrücken? Ja, danke schön. Und ich denke, mit dieser Perspektive wollen wir jetzt überleiten zum Abendmahl und ganz bewusst sagen, es ist vollbracht. Wir vertrauen dem Lamm Gottes, dass der Preis bezahlt ist. Und das Lamm Gottes, Jesus, wurde auch der hohe Priester, Jesus, der für uns eintritt. Ich möchte jetzt kurz mit uns beten und dann lass uns ruhig ein bisschen stiller sein, dass diese Worte und diese Gedanken ein bisschen sinken in unserem Herzen und ich sage dann, wie wir dann weitermachen. Jesus, am Anfang dieses Jahres 2024 sind wir hier zum ersten Mal zusammen als Gemeinde und wir sagen ganz bewusst, wir vertrauen nicht unseren guten Vorsätzen, wir vertrauen dem unveränderlichen, treuen, barmherzigen, gnädigen Gott. Welch ein wunderbares Geschenk, dass wir dich kennen dürfen. Vater, welch ein wunderbares Geschenk, dass du Jesus geopfert hast. Dass dieser Tausch möglich ist für uns. Dass wir Frieden haben können. Vergebung von allen unseren Sünden. Und dass wir unsere Hoffnung wirklich als Anker nehmen können und hineinwerfen können in das Allerheiligste, in den Platz, wo du sitzt, Jesus, als unser hoher Priester. Und ich mache jetzt einfach ein bisschen Stille, wo jeder von uns persönlich einfach mit Jesus reden kann. Nimm deine Sorgen und wirf sie dort hinein zum hohen Priester. Sag, Jesus, hoher Priester, tritt du für mich ein, hilf du mir. Nimm deine Sorgen, deine persönlichen Anliegen. Und vielleicht kann es auch sein, dass der eine oder andere hier ist, der sich noch schuldig fühlt. Wir haben gesehen, das Problem der Sünde und der Schuld ist gelöst. Jesus hat für alles bezahlt. Unser Teil der Lösung ist, das zu bekennen und sagen, hier habe ich gefehlt. Wenn es Dinge gibt, die dich belasten, beschweren, nenn sie jetzt einfach in der Stille. Nenn sie Jesus. Bekenne deine Sünden. Und wir wollen eine Gemeinde sein, Jesus, die immer mehr lernt, in deinem Wohlwollen zu Hause zu sein. Im Segenstrom deines Herzens uns zu Hause zu befinden, sodass wir Segensträger für andere sein können. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, was wir gleich tun, dann verkündigen wir damit mit dem Brot und mit dem Wein, wir verkündigen Jesus ist gestorben. Das Lamm Gottes wurde geschlachtet. Ein einmaliges Opfer, ein vollkommenes Opfer. Das Blut des Lammes ist vergossen, dass jede Sünde von uns abgewaschen werden kann. Das Blut des Lammes ist vergossen, dass wir freigekauft sind von dem verfluchten Lebensstil der Vorfahren. Und ich spreche das aus, dass die Linien, die ungöttlichen Linien über Generationen abgeschnitten werden im Namen Jesu oder das Blut von Jesus, wenn wir heute den Wein zu uns nehmen. Ich bete, dass Mauern der Einsamkeit niederbrechen im Namen Jesu, weil wir ein Leib sind, den der Herr Jesus erkauft hat mit seinem Blut. Dein Leib ist zerbrochen, das demonstrieren wir, wenn wir das Brot nehmen in gebrochener Form, damit dein Leib heute, deine Kirche, geheilt werden kann, Glied an Glied. Bete, dass du alle aus der Einsamkeit und Isolation herausführst, Jesus. Und ich bete, dass in diesem Jahr dein Segenstrom, das Gutsein deines Herzens, unser Herzens ganz neu aufweicht, überschwemmt. Es ist Gottes Güte, Gottes Gutsein, das uns zur Umkehr leitet. Es ist nicht die Peitsche des Gesetzes, es ist das Gutsein des Vaters, deine Güte. Überschwemme unsere Gemeinde mit deiner Güte, mit deinem Gutsein. Und lass uns die Frucht daraus spüren und erleben.